Also, liebe Freundinnen und Freunde, das muss ich noch besonders sagen, nämlich, dass der heutige Parsha-Shiur im Andenken an Malka Schlachet, seligen Andenkens, gesponsert ist. So, also, liebe Freundinnen und Freunde, diese Woche haben wir den Abschnitt Emor, was für die Aufnahme weniger wichtig ist, aber ich sage es dennoch. Emor hat etwas ganz, ganz Besonderes für mich. Weil vor einigen Jahren, sind nicht mal so viele her, habe ich diese Parsha geleint, und zwar zu meiner Bar Mitzwa. Das heißt, ich halte die Parsha besonders in Erinnerung. Aber thematisch ist die Parsha ein bisschen leichter wie gewisse andere Parshot in Sefer Vayikra, was nicht viel heißt, weil in Vayikra ist es immer nicht leicht ums Unterrichten. Aber es gibt spannende Dinge. Und ich will es etwas zeigen. Also, was gibt es als in Emor? Emor ist eine Rückkehr. Also, wir haben das letzte Woche auch, nee, haben wir nicht letzte Woche besprochen, wir haben es in den früheren Wochen besprochen. Vayikra heißt, der rabbinische Name von Vayikra ist Torat Kohanim. So ist auch der griechische Name, griechisch-lateinisch, Leviticus, von Torat Kohanim, Torat Leviim. Das ist, was die Kohanim im Tempel getan haben. Und das haben wir dann kommentiert in den letzten Wochen, dass das ja nicht ganz stimmen kann, weil nur die ersten zwei Abschnitte richtig den Tempeldienst thematisieren. Und dann fängt es an abzuweichen. Im dritten Abschnitt des Buches, in Schmini, haben wir die Einweihung des Stiftzeltes, das passt noch irgendwie. Und dann haben wir diese Geschichte mit den Söhnen Aarons, die letzte Woche wieder wichtig war. Nämlich zwei Söhne Aarons, die auf Eigeninitiative, ohne Rücksicht für die geltenden Gesetze, in das Allerheiligtum hineinkamen und dabei umgekommen sind, und weshalb haben wir letzte Woche besprochen. Und dann haben wir in Abschnitt Schmini die Gesetze der koscheren Ernährung. Das hat gar nichts mit dem Tempel zu tun. Ja? Also was soll das? Dann schauen wir im nächsten Abschnitt, Tazria und Mezora, die nächsten zwei Abschnitte, da sprechen wir von einer Frau, die gerade geboren hat. Hat auch mit dem Tempel nicht so gewaltig viel zu tun. Es geht um die persönliche Reinheit und Unreinheit nach Halacha. Das heißt, die Bereitschaft, also ist man in einer Situation, wo man auch Opferfleisch und andere geheiligte Speisen essen darf oder nicht. Also was ist die Verbindung? Und dann, wenn man letzte Woche schaut, wir hatten letzte Woche zwei Abschnitte, das Ria und, Entschuldigung, Achremot und Kedoshim. Und Achremot hat noch den Tempeldienst von Yom Kippur, und dann gibt es Sexualverbote. Und in Kedoshim gibt es wieder die Sexualverbote, aber davor gibt es Ehrlichkeitsgeh und Verbot. Also sie werden geboten, ehrlich zu sein, und es ist verboten, unehrlich zu sein. Es gibt ganz praktische Auseinandersetzungen, also Diebstahl zum Beispiel oder im Beit Din Lügen oder überhaupt. Ja, das sind alles Dinge, die Verletzungen des Ehrlichkeitsprinzips sind. Wohltätigkeit, Ehrfurcht von den Eltern, all das kommt in Parshat Kedoshim. Und da haben wir irgendwann die Frage gestellt, was ist der rote Faden, der alles zusammenbringt? Und die Antwort, die uns alle mittlerweile bekannt sein soll, ist, dass Torat Kohanim nicht das Buch der Kohanim an sich ist, sondern das Buch, wie das ganze Volk Israel ein Volk von Kohanim ist. Das heißt, unter uns gibt es solche Leute, die sind Kohanim. Die sind Nachkommen von der männlichen Linie von Aaron, dem Kohen Gadol. Und die immer ordentlich so geheiratet haben, damit die Kinder auch Kohanim sind. Und die Männer dieser Familien, die sind Kohanim. Das sind die Kohanim unter uns. Aber es heißt auch im 19. Kapitel des zweiten Buch Mosche, also im Abschnitt Yitro, heißt es im sechsten Vers, Ve'atem tiuli mamlechet kohanim ve'goy kadosh, und ihr seid für mich ein Reich der Priester und ein heiliges Volk. Und damit soll klar sein, dass in einer gewissen Hinsicht alle Bnei Israel, alle Mitglieder des jüdischen Volkes, ob Kohen, Levi, Israel, jüdisch geboren, jüdisch aus eigener Entscheidung, also dazugekommen, alle sind Kohanim in einer bestimmten Hinsicht. Und das Buch Vayikra verbindet, macht eben dieses Kontinuum, es verbindet alle Bnei Israel mit ihrer Kohuna und mit der Kohuna der Kohanim unter uns, die noch eine besondere Aufgabe im Tempel hatten. Das ist so ein bisschen der rote Faden von Vayikra. Und in der Parsche dieser Woche eben wird ein Bogen eigentlich geschlagen. Der Bogen ging von den Kohanim im Beit HaMikdash über den heiligen Alltag der Bnei Israel. Und jetzt sind wir zurück bei den Kohanim. Ja, also es ist so verbunden. Es gibt so eigentlich, wer kennt das aus der Mathematik, eine Sinusgrafik? Ja, erinnert sich noch jemand das von den alten Zeiten? Ja, jemand zeigt schon, ja genau. Es ist so eine Linie, die geht so und so, die geht endlos. Wenn man dann ein Segment daraus nimmt, das ist so die Wellen, die wir auch, Radiowellen, wenn wir sie grafisch abbilden, funktionieren so. Dann hat man fängt so hier an, zum Beispiel, ja, und dann geht es nach unten und dann wieder nach oben und wieder, ich bin gerade am gleichen Punkt, wo ich angefangen habe und dann wiederholt es sich. Und ein Spann, so zwei Bögen, so die zusammen eine ganze Bewegung machen, das ist, wie wir eigentlich den roten Faden vom Buch Vayikra verstehen können. Denn wir fangen mit Kohanim an, wir gehen über das ganze Volk, ob das jetzt höher oder niedriger ist, macht jetzt nicht aus, es geht um eine Welle. Und dann gehen wir zurück zu Kohanim und dann sind wir wieder bei Bnei Israel, wo wir von Schmita sprechen und eine ganze Menge Wohltätigkeitsgesetze, also nicht nur Wohltätigkeit, aber Solidaritätsgesetze. Solidarität ist das bessere Wort. Deshalb auch die Gesetze, wie man mit Sklaven, Dienern umgeht. Ja, und dann geht es wieder bei den Kohanim, wenn wir von Arachin sprechen. Also wenn jemand verspricht, er verpflichtet sich, einen eigenen Pauschalwert der Kasse des Beit HaMikdash zu spenden. Dazwischen gibt es auch noch die Zurechtweisung. Und die Zurechtweisung spricht alle an, denn wiederum in, also die Tochecha, wir sind alle Teil von Amlechet Kohanim Begoy Kadosh. Das ist der rote Faden durch das Buch Vayikra. Wie gesagt, gibt es eine Wende von Richtung wieder Kohanim in der Parsha dieser Woche und dann gibt es wieder Richtung alle. Und am Anfang haben wir noch Emorel Kohanim ben Aaron, spreche zu den Kohanim, ja, die müssen sich an bestimmten Gesetzen halten. Also wenn ich mal nachdenke, zum Beispiel, dass der Kohen Entschuldigung. Darf nicht eine geschiedene Frau heiraten, zum Beispiel.
Entschuldigung, ganz kurz.
Ja, bitte.
Irina.
Moment, ich versuche mal rauszukommen.
Du bist in zwei Geräten drin. Du bist zweimal drin. Okay. Jetzt, deswegen war dieser komische Klangeffekt.
Ja, stimmt. Das
war eine Sinuskurve übrigens.
Ja. Sorry. Genau.
Danke.
Okay. Also, jetzt bin ich zurück bei unserer Sinuskurve, bei den Kohanim, dass die Kohanim Männer, die Kohanim sind, dürfen nicht jede Frau heiraten, dass die Kohanim nicht auf einen Friedhof gehen dürfen, sie dürfen sich nicht an einer Leiche Tameh machen, sei es denn, es ist die Beerdigung eines nahesten Verwandten. Naheste Verwandte, das heißt nur, dass man versteht, was die Kohanim miterleben müssen. Das heißt, sie gehen nur zur Beerdigung, also eigentlich auf dem Friedhof, für ihre Eltern. Das geht noch im Rahmen des Normalen, das wäre tragisch, also Geschwister, die Ehefrau und Gott behüte Kinder. Nichts anderes. Der geliebte Onkel, die geliebte Tante ist verstorben, man geht nicht auf dem Friedhof und nachher dürfen sie auch nicht zurückkommen. Auch wenn ein Kohen, Gott behüte, ein Kind verloren hat, kann er nicht wieder auf dem Grab des Kindes. Ja, das gehört zu den Gesetzen der Kohanim. Die Kohanim haben dann bestimmte geheiligte Nahrungsmittel, die nur Kohanim essen dürfen, das heißt die Truma, ja, insbesondere die Truma. Es gibt auch gewisse Opfer, die nur von den Kohanim gegessen werden, aber das Thema hier ist die Truma. Und was geschieht, wenn ein Nicht-Kohen von der Truma gegessen hat? Und von dort mit einige weitere Tempelgesetze landen wir eben bei einem Text, den wir sehr gut kennen. Und das ist der Text, den wir gerade jetzt kommentieren werden, nämlich die Feiertage. Und mich interessiert heute, wir haben schon in der Vergangenheit von den Feiertagen insgesamt gesprochen. Heute wollen wir von unserer Zeit jetzt sprechen. Also ich mache jetzt einen Screenshare und wir schauen uns das an. So. Hier haben wir Levitikus 23. Kapitel, das heißt Vaikra, Parashat Emor, inmitten der Parasha, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, und der Ewige sprach zu Moshe und sagte, Daber el Bnei Israel, spreche zu den Kindern Israel, Vamarta Alehem, und sage zu den Moade Hashem, die Festversammlungstage, Asher Tikru Otam im Mikrae Kodesh, die, also Mikrae Kodesh sind auszurufen, dass sie heilig sind. Ele Mordai, das sind meine Feste. Zwei kurze sprachliche Bemerkungen, die mit meinem Shiur nicht viel zu tun haben, aber ich muss irgendwie loswerden. Was ist das Wort Moed? Wir sagen Fest. Rabbiner Hirsch hat ein super Wort dafür erfunden. Das kann man in Deutsch auch sagen. Neologismen in Deutsch zu schaffen, tun ja alle Autoren quasi. Das kommt, er sagt, festliche Zusammenkunftszeiten. Woher kommt er dazu? Das kommt, ihr seht ihr, Mem, Vav, Ein, Dalet, Yod, inmitten gibt es. Ah, da gibt es noch ein Echo, jemand hat auch zwei Geräte an. Ich muss mal alle muten.
Ich freue mich, wenn ich nach Hause komme.
Wir kommen noch dazu. So. Ja. Moadei kommt von Vaad. Vaad, das Wort für eine Kommission. Ein Gremium, wo Menschen sich zusammenkommen. Und daher sagt Rabbiner Hirsch, Moadei Hashem, die festliche Versammlung, also die Zusammenkunftszeitbestimmung von Gott. Gott bestimmt, es gibt Zeiten, wo wir uns zusammenkommen. Und dann, Asher Tikra'u Otam, ihr müsst sie ausrufen. Das tun wir mit Kiddush, das tun wir mit dem Gebet. Es reicht nicht, dass es das Fest gibt. Man muss auch noch das Fest verkünden. Und deshalb ist der Kiddush zu Feiertagen noch ganz besonders, weil wir wollen diese Mitzwa erfüllen. Okay. Erster Feiertag ist der Schabbat, dann kommen wir zu den einmal im Jahr Feiertagen. Ele Moed Hashem, Mikrae Kodesh, Shoshitikro Tam, Bemoadam. Das sind die eben diese Festversammlungszeiten Gottes, die heilige Verkündungen, die ihr ausrufen sollt an ihren Festversammlungszeiten. Das erste Fest im Jahr, weil wir wissen alle, dass das jüdische Jahr zweimal anfängt. Einmal, gibt es zwar vier, aber okay. Einmal ist zu Rosh Hashanah, dann fängt das Jahr an. Aber einmal zu Pesach, dann fangen die Monate an. Komischerweise fängt bei uns das Jahr halbwegs durch die Monate an. Also der Monat Tishrei, mit dem das Jahr anfängt, ist der siebte Monat in der Reihenfolge. Der erste Monat ist Nisan, der Monat des Auszugs aus Ägypten, in dem wir also Pesach feiern. Also dann, nicht überraschenderweise, haben wir die Mitzvah von Pesach. Bachodesh Arishon Barabasoyim Lachodesh Barabayim Pesach Lashem. Im ersten Monat, 14. Tag im Monat, nachmittags, machen wir das Pesachopfer. Das Pesachopfer. Und am 15. Tag dieses Monates, Chagamatzot Hashem. Also Nachmittag hat man das Pesachopfer gebracht und abends ist Pesach. 15. Tag. Der nächste Tag fängt am Vorabend an. Wie lange dauert das Fest? Shivat Yamim Matzot Ochelu, 7 Tage isst man Matzot. Bei Yom HaRishon Mikra Kodesh am 1. Tag soll eine heilige Verkündung sein. Das heißt, eine Zeit, wenn wir nicht arbeiten dürfen, wie die Tora das jetzt erklärt. Mikra Kodesh Yelachem, das wird heilig ausgerufen, nämlich Kol Melechet Avodah Lo Ta'asu. Man darf nicht tun, das ist jetzt schwer zu übersetzen, Arbeitswerktätigkeiten. Was heißt Melechet Avodah? Damit wir Sinn daraus schließen können, schauen wir ein bisschen früher beim Shabbat. Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, 6 Tagen tut man Werk verrichten, Werktätigkeiten. Und Vayom HaShvi, am 7. Tag, Shabbat, Shabbaton, ein höchster Shabbat. Mikra Kodesh, nochmals die Verkündung des Shabbats. Auch Shabbat machen wir Kiddush und in den Gebeten, wir verkünden seine Heiligkeit. Aber das Wichtige für uns, Kol Melacha Lo Ta'asu, ihr dürft gar keine Melacha machen. Yom Tov heißt es, Kol Melechet Avodah Lo Ta'asu. Man darf nicht Arbeitswerktätigkeiten. Das gibt das extra Wort Avodah. Ich werde es jetzt nicht zeigen, aber wer Lust hat, ein bisschen Hausaufgabe selbst zu kontrollieren, zu Yom Kippur ist es wiederum Kol Melacha. Bei allen anderen Feiertagen Melechet Avodah. Und wie wir wissen, ist am Shabbat und zu Yom Kippur darf man gar keine Melachot machen. Zu anderen Feiertagen darf man bekanntlich kochen. Das heißt, es gibt gewisse Werktätigkeiten, die wegen der Vorbereitung des Essens nicht Melechet Avodah sind. Melacha, aber nicht Melechet Avodah. Und daher darf man manche Dinge in Yom Tov tun, die man Shabbat nicht tun darf. Jetzt schauen wir weiter. Wie kraft der Michel Hashem, ihr wird zu Gott ein Feueropfer bringen, das heißt ein Opfer auf dem Altar im Tempel. Shivat Yamin, das tut man 7 Tage lang. Welches Opfer steht hier nicht? Dafür muss man im 4. Buch Moshe im Abschnitt Pinchas schauen. Dort werden die Opfer, die täglich und zu besonderen Zeiten im Tempel gebracht wurden, aufgezählt. Für uns ist wichtig, wieder bei Yom HaShvi Mikra Kodesh, Kol Melechet Avodah Lo Ta'asu. Am 7. Tag ist eine heilige Verkündung. Jedes Werk darf man nicht, jede Arbeitswerktätigkeit ist untersagt. Ich will hier wieder beweisen, dass in Parshat Emor wir nicht nur zurück zu den Kohanim kommen, sondern wieder zum ganzen Volk Israel. Hätten wir hier in diesem Abschnitt die Opfer, die im Tempel gebracht werden, Nachdruck darauf, wie in Parshat Pinchas, also es wäre nicht in Parshat Pinchas, sondern hier, dann wäre es wiederum eine Lehre für Kohanim. Aber nee, hier geht es um, wie man die Feste feiert, wie wir sie bis heute feiern. Ja? Und in Israel, der erste Tag Pesach und der letzte Tag Pesach ist Feiertag. In Chutzlaretz, in der Diaspora, haben wir verdoppeln, also 2 erste Tage und 2 letzte Tage. Aber das Konzept ist das gleiche Konzept. Das ist das Konzept, das wir leben. Also es ist für alle Juden, weil alle Juden eben Kohanim sind. Kohanim und Kohanot. Was uns nicht berechtigt, Kohen von unter uns Kohen zu werden, aber es gibt uns eine Aufgabe für die Welt. Und jetzt ist Pesach vorbei, oder besser gesagt, das Gebot von Pesach ist vorbei. Wir kommen zum nächsten Gebot. Bei Dabel Hashem Moshe Lemor, und der Ewige sprach zu Moshe und sagte, Sie sehen hier ein P, das steht für diese Leerzeile, also bis zu Ende der Zeile ist dann leer im Sefer Torah, neuer Abschnitt, Gott spricht zu Moshe und sagt, Dabel Bene Israel, spreche zu den Kindern Israel, wenn Martha lernt, du sollst ihnen sagen, Kitavo el Aretz, wenn ihr in das Land hineinkommt, Asher ani noten lachem, das ich euch gebe, ukzartem et ketzira, dann sollt ihr die Ernte, ihr sollt ernten. Vavetem et Omer reshit ketzichem el Kohen, ihr sollt den Omer des ersten eure, der ersten Gabe, wie es hier steht, also die erste Ernte dem Kohen bringen. Wir wissen gerade jetzt, erfüllen wir täglich die Mitzwa, den Omer zu zählen. Nächtlich zählen wir den Tag. Gestern Abend waren 27 Tage im Omer. Das sind alle Tage seit dem 2. Abend von Pesach. Und Omer heißt also zählen, stimmt? Eben nicht. Omer kommt in der Torah nur in zwei Kontexte vor. Und der eine Kontext ist hier. Es gibt dieses Opfer, das man jährlich gebracht hat. Und wo finden wir Omer noch? Beim Mann. Das Brot, das vom Himmel gefallen ist. Dort heißt es, dass jeder Mensch einen Omer hat. Das war ein Wunder. Es hat nicht ausgemacht, ob man mehr oder weniger gesammelt hat. Jeder hatte am Ende ein Omer. Und Omer Lagulgolet. Und dann sagte Moshe dem Aaron, nehme einen Omer voll von Mann und bewahre es auf in eine Zinzenet, in so einen Behälter. Denn man, nehme ich an, ein Zinzenet muss so was sein, das man verschließen kann. Das soll im Tempel aufbewahrt werden, im Bet HaMikdash, zusammen mit dem Aaron HaKodesh, also im Allerheiligtum. Das ist ein Beweis des Wunders. Gott hat uns in der Wüste ernährt. Also Omer, vermutlich das Gleiche. Jährlich, wenn wir unsere Ernte haben in Israel, haben wir zu Tempelzeiten ein Mehlopfer aus Gerstenmehl zu bringen. Ja, und dies ein Omer voll, das ist eine Erinnerung. Genau wie wir in der Wüste Brot vom Himmel bekamen, bekommen wir jetzt auch Brot vom Himmel, nur es wächst am Boden. Aber es ist eigentlich Brot vom Himmel. Venif et Omer, und der Kohen wird den Omer schwingen, das heißt, er wird es hochheben, symbolisch das zeigen in allen Richtungen. Gibt eine Halacha dazu, Lifnei Hashem vor Gott, das heißt, es ist im Tempel, Lirzonchem, damit es für euch zur Begnadigung, euer Begnadigung. Wann tun wir das? Mit Mochorat Shabbat Yenifel HaKohen. Der Kohen wird es schwingen, wird es heben und bringen und so weiter am Folgetag des Shabbats. Und das bringt natürlich eine historisch sehr große Auseinandersetzung zwischen traditionellen Juden, Pharisäer, ja, sind wir, also unsere Vorgänge, unsere Vorfahren, geistige Vorgänge vor 2000 Jahren hießen die Pharisäer. Die traditionellen Juden, die orthodoxen Juden, sagen, Mimochoat Shabbat, ja, ist am Tag nach dem ersten Tag Pesach. Sektäre, das heißt, abtrünnige Gruppen, die sich zu ein eigenes Judentum vorgeschlagen haben, haben das anders interpretiert. Bis heute wissen wir, die Christen feiern Ostern und Pfingstern immer Sonntag, Montag. Woher kommt das? Weil die Sadduzäer, die Tzedukim, sagten, ups, was ist das hier mit Mochorat HaShabbat? Mit Mochorat HaShabbat ist am Folgetag des Schabbats. Welcher Schabbat? Samstag. Also am Sonntag wird es gemacht. An welchem Sonntag? Interessant ist, sobald man von der Torah abweicht, dass man sich nicht mehr alles, man kann überall landen. Und die Sadduzäer waren nicht die einzige Sektäre. Die Sadduzäer und Christen nach denen sagten, naja, der Schabbat wäre an Pessach. Aber eine Gemeinschaft, die im Todesmeer lebte, hat es anders gelesen. Gerade haben wir gelesen, wie Pesach war. Das heißt, nach dem siebten Tag von Pesach, wie Kraftem Michel Hashem, Shivat Yamim, sieben Tagen haben wir Pesach. Bei Yom HaShvi'i Mikra Kodesh, am siebten Tag ist Yom Tov, ist ein Tag, wo wir keine Arbeit verrichten dürfen. Das heißt, ja, das Ganze kommt nach Pesach. Und so kam es, dass also Shavuot musste katastrophal gewesen sein zur Zeit des zweiten Bet HaMikdash. Es gab die traditionellen Juden, die haben Shavuot, wie wir heute das machen, an dem Datum es gefeiert. Die Tzedukim haben das so manchmal ein paar Tage später gemacht. Und die im Todesmeer haben das noch eine Woche später gemacht. Ja, das ist, man konnte nicht alle gleichzeitig einladen. Das war natürlich sehr, hatte verheerende Folgen. Wenn jetzt eine nicht-pharisäische Partei im Tempel plötzlich zu sagen hat, und wir wissen, dass es Zeiten gab, wenn die Kohanim mehrheitlich oder ganz viele Kohanim in Autoritätspositionen selbst Sadduzäer waren, sie waren Tzedukim. Und wenn die Kohanim Tzedukim waren, haben sie natürlich die Feste so gefeiert, wie die Zdukim das sagen. Und plötzlich wollte man sein Korban Pesach bringen. Aber nee, die sagten, nein, Korban Pesach machen wir in 3 Tagen. 4 Tagen, 5 Tagen, 1 Tag. Nicht am gleichen Tag. Das spaltet das Volk. Die Karaiten haben sowas irgendwann gehabt. Es ging nicht um Pesach, sondern um Rosh Hashanah. Karaiten behaupten, dass sie überhaupt nicht festhalten an Torah Shebe'al Peh. Und eines Tages haben sie entdeckt, dass das nicht möglich ist. Es gibt nicht so was, dass es überhaupt keine mündliche Überlieferung gibt. Die Karaiten behaupteten, dass jeder kann so die Torah selbst interpretieren. Und dann hat man entdeckt, wenn das geschieht, dann haben wir nicht alle am gleichen Tag die gleiche Feste. Und wenn wir unsere Feste an unterschiedlichen Tagen feiern, dann gehen die Feste verloren. Dann spaltet sich die Gemeinde. Und irgendwann ist genau das bei den Karaiten geschehen. Also das ist verheerend. Und wenn wir jetzt zurückdenken, wie das war zur Zeit des zweiten Beit HaMikdash, war das nicht einfach. Also das ist eine ganze Auseinandersetzung. Und unsere Weisen lehren aber, Mimochorta Shabbat ist am Tag, eben nach dem ersten Tag Pesach. Die Frage ist nicht, was wir schon in der Vergangenheit in einem Shiur gelernt haben, wenn wir im Talmud-Shiur, im Anfängers Talmud-Shiur, eben den Talmud-Abschnitt zu Shavuot gelernt haben, wie kommen wir dazu zu behaupten, dass die korrekte Interpretation von diesen 4 Wörtern am zweiten Tag Pesach ist, sondern gibt es vielleicht noch etwas im Tanach? Und das ist, was ich jetzt zeigen will. Wir sind jetzt im Buch Joshua. Im Buch Joshua das Volk Israel endlich erreicht. 40 Tage waren wir in der Wüste. 40 Jahre. 40 Jahre haben wir vom Mann gegessen. Und dann ist das soweit, Moshe ist verstorben. Moshe ist verstorben, nachdem er durfte nicht in das Heilige Land. Er hat immerhin die ersten Kriege geführt gegen den gegen den emoritischen König Sichon und gegen den nächsten König aus dem Bashan namens Og, 2 sehr mächtige Könige, und hat damit das Territorium, das dann von 2 Halbstämmen besiedelt wurde, nämlich Reuven, Gad und Menashe, und die Hälfte von Menashe. Und dann ist Moshe verstorben im heutigen Jordanien. Und das heißt, wir sprechen jetzt ungefähr vom Territorium, das, sagen wir mal, vom nördlich vom Toten Meer bis zum Golan. Östlich kann es bis fast zu Amman gehen. Mehr oder weniger das Territorium war das Territorium, das damals von Moshe erobert wurde. Er stirbt dann. Und Joshua ist der in das Volk in das Heilige Land hineinführt. Sie überqueren den Jordanfluss, den Jordan. Und sie feiern Pesach. Alles findet dort statt. Ja, sie überqueren dort, sie feiern Pesach. Sie müssen sich, all die noch nicht beschnitten waren, müssen sich beschneiden lassen, damit sie erstens, weil es eine Mitzwa ist, und zweitens, weil sie dann auch wieder Korban Pesach machen. Und dann heißt es so, hier, schauen wir mal. Bei Etahi an jenem Tag, an jener Zeit, Amar Hashem el Joshua, sagte der Ewige zu Joshua, erstens beschneiden. Aselecha harvot zurim, mache dir so scharfe Messer aus Stein, ja, aus Zur, aus dem Fels, Flint. Veshuv molet ne Israel shenit, du sollst wieder ne Israel beschneiden, das heißt wieder, vor 40 Jahren gab es eine große Aktion und jetzt gibt es viele Leute, die leider nicht beschnitten sind. Also war ja, es lo Joshua harvot zurim, Joshua hat sich so solche Messer hergestellt aus Stein, war ja molet ne Israel, er hat Ibn Israel beschnitten, el givat haralot, also so viele Menschen mussten sich beschneiden, dass man einen Hügel nach dem genannt hat, der Hügel der Vorhäuter. Nach einer Erklärung sogar, weil es so viele Vorhäuter gab, dass das selbst einen Hügel gebildet hat. Das ist, was Joshua beschnitten hat. Kolame, Yotze Mitzrayim, Azharim, die Männer, die aus Ägypten herausgezogen sind, Kolan Shamilchama, all die, die damals die Kriege miterlebt haben, Metu Bamidbar, Baderch Betzedam Mitzrayim, jene Generation ist schon verstorben. Wir sind 40 Jahre später. Die Leute, Kimulimayu Kolame, Yotze, diese Leute waren beschnitten. Okay. Und jetzt beschneidet er die anderen. Ich überspringe. Ja. Vayi kasher tamu kol hagoy limol, alle Leute wurden beschnitten. Vayi shvu tachtam b'machane, sie blieben vor Ort, sie müssten heilen, ad chayotam, bis sie geheilt wurden. Okay? Vayomer Hashem Yoshua, sagt Gott zu Yoshua, hayom gilit et harpat Mitzrayim alechem, der Scham Ägyptens habe ich von euch abgewälzt. Okay? Und dann sind sie dort, was tun sie jetzt? Sie sind beschnitten. Wie es ordentlich vorgeschrieben ist, weil Yechadu bnei Israel bei Gilgal, sie haben dort ihr Lager aufgeschlagen, weil Yesu et Pesach, sie machten das Pesachopfer, waren bei Abasa Yom Lachodesh, am 14. Tag im Monat, bei Erev, nachmittags, bei Avot Yericho, das ist ein Wortspiel, ja, sie sind, Erev ist Nachmittag und Avot sind, ist die Ebene, so eine, die Ebene von Yericho, so eine flache Gegend. Und hier wird klar, und sie aßen von den Früchten des Landes. Wann konnten sie das tun? Mimochot, Pesach, vom nächsten Tag vom Pesach. Was haben sie gegessen? Matzot, weil es Pesach ist, darf man kein Chametz essen. Vekalui und Malz, ja, also gerösteter Korn. Beetzem, ayom hazeh, an diesem Tag. Also an diesem nächsten Tag hat der Mann aufgehört. Wann? Als sie gegessen haben vom Ertrag des Landes. Und es gab keinen Mann mehr für die Israel. In jenem Jahr haben sie gegessen vom Ertrag des Landes. Die große Frage ist hier, was heißt Mimochorat HaPesach? Es ist nicht so einfach. Die führende Erklärung ist, und ich werde sie auch verteidigen, Mimochorat HaPesach heißt nicht hier am Folgetage von Pesachopfer, sondern vom Essen vom Pesachopfer. Das heißt, nicht am 15. Nisan, sondern am 16. Nisan. Aber warum ist es nicht so einfach? Weil Pesach in der Tora nicht das ist, was wir heute Pesach nennen. Pesach in der Tora ist der Tag, wenn wir das Pesachopfer im Tempel schlachten und den Tempeldienst dafür ausführen, damit wir abends zum 15. Tag Nisan vom Pesachopfer essen können. Und deshalb gibt es tatsächlich eine Erklärung von Ibn Ezra. Ibn Ezra sagt, also der mittelalterliche Bibelkommentar, Rabbi Avraham Ibn Ezra, Mimochorat HaPesach ist nicht am 16., sondern am 15. Nisan. Und dann ist die große Frage, am 15. Nisan? Aber was ist mit dieser Mitzwa, die wir hier haben? Hier heißt es, man muss erstens, ja, die erste Ernte, davon muss man ein Omer im Tempel bringen. Ja? Und dann heißt es hier sogar, Velechem Vekali Vecharmel, Brot, geröstetes Korn, also wie Malz oder ich würde sagen Schokoladenmalz, das ist sehr dunkler Malz, gut durchgebraten. Vecharmel und zerriebene Körner von grünen, also Sprossen. Lotochlu ad etzem ayom hazeh, sollt ihr bis diesen Tag nicht essen. Ad aviachem, bis ihr bringt et korban elokechem, das Opfer Gottes. Und bis heute gilt in Israel ganz sicher, außerhalb Israel gibt es eine interessante lachische Frage, wenn man in Unwissenheit ist, gilt aber, dass wenn ich Korn habe, das nach Pesach ausgesät wurde, dann darf ich es erst ein Jahr später nach dem Anfang von Pesach essen. Ich muss warten, seit das Korn ausgesät wurde, muss der zweite Tag Pesach gekommen sein und erst dann darf ich davon essen. wenn ich zu Hashgacha eine Melzerei oder eine Mühle überprüfe, was tue ich dort? Was gibt es schon im Malz oder im Mehl? Die Antwort ist, wir schauen, woher sie ihr Korn beziehen, um sicher zu sein, dass das nicht von solchen Regionen ist, wo sehr spät ausgesät wird. In Skandinavien zum Beispiel wird spät ausgesät. Und das ist nicht so einfach. Man denkt so, naja, die beziehen. Es ist nicht, dass eine Mühle nur von einem Bauer bezieht. Die können 20 oder 50 oder 100 Silos haben und die beziehen sie auch von 200 verschiedenen Quellen. Deshalb kann das mal riesige Kopfschmerzen werden. Und das ist wegen dieser Mitzwa. Und das heißt, am ersten Tag Pesach darf ich vom neuen Korn noch nicht essen. Und wie kann Ibn Ezra sagen, am Tag nach dem Pesach-Opfern haben sie davon gegessen. Das ist zu früh. Also Ibn Ezra ist der Meinung, es steht hier, Daber al Bnei Israel, spreche zu den Kindern Israel, v'amartem alehem, ihr sollt ihnen sagen, gitavo el aretz, wenn ihr in das Land kommt, asher ani noten lachem, das ich euch gebe, uktzartem ekzira, und ihr werdet die Ernte dann ernten. Das heißt, sagt Ibn Ezra, die waren ja gerade hineingekommen, das Gesetz war noch nicht in Kraft. Man musste für die nächste Saison warten, wenn zum nächsten Mal ausgesät wird, damit es wieder wächst, und dann die eigene Ernte, was ich selber ausgesät habe, dass ich das ernte, erst dann gilt das Gesetz, so sagt Ibn Ezra. Das ist allerdings ein bisschen überraschend, weil die Tora hier nicht sagt, Kitavo ela aretz, wenn ihr in das Land hineinkommt, Uzratem et adama, und ihr wird aussehen auf dem Boden, dass es nicht versteht. Es steht nur Kitavo, wenn ihr kommt. Und deshalb ist eher vernünftig, dass wenn wir da gekommen sind, angekommen sind, dass wir das Mimochwata Pesach nicht am Tag nach dem Pesach opfern, sondern am Tag nach dem Pesach essen. Am 15. wird vom Pesach Opfer gegessen und das ist also am 16. So oder so, ob nach Ibn Ezra oder nach anderen Kommentatoren, ist zu bemerken aber, dass hier eine klare Verbindung besteht zwischen der Zeit, wenn wir Matzot ve Kalui essen, in diesem Tag selbst, hier auch steht das, schaut mal hier im Buch Vayikra, Velechem ve Kali ve Charmel lo tochlu ad etzem hayom hazeh, bis jenem Tag dürft ihr nicht vom neuen Korn essen. Und hier steht, sie haben gegessen Kalui, Matzot ve Kalui be etzem hayom hazeh. Es ist ziemlich sicher, dass das ein Zitat von dem ist. Und damit sehen wir, dass Joshua uns schon den Hinweis gibt, Mimochorat HaShabbat, das hier steht, ist nicht etwas, das mit dem wöchentlichen Shabbat verbunden ist. Sondern der Shabbat ist, was hier steht, Mimochorat HaPesach, am 16. Nisan, oder allerdings nach Ibn Ezra eine Ausnahme, dass sie für das erste Jahr einen Tag früher anfangen konnten. Und übrigens, ich habe am Anfang dieses Teil des Shius noch gesagt, dass der Omer, das Omer-Opfer mit dem Mann verbunden ist. Ist das nicht interessant, dass der Mann genau aufgehört hat an dem Tag, wenn wir das Omer-Opfer bringen mussten und damit auch anfangen konnten, vom Korn zu essen? Das heißt, eigentlich haben wir noch eine Bestätigung, dass die Mitzwa vom Omer-Opfer verbunden ist mit der Mitzwa, mit der Geschichte mit dem Mann. Und das würde jetzt, und das bringt uns zum letzten Thema, mit dem ich schließen möchte. Was ist das Zählen? Was ist die Bedeutung des Zählens von Sfirat HaOmer? Gut, eine Bedeutung ist natürlich, wir müssen die Zeit überbrücken zwischen Pesach und Shavuot. Shavuot hat nicht ein festes Datum, wann es kommt. Warum? Heutzutage ist Shavuot immer am 6. Sivan. Aber einst, weil man monatlich auf den Mond geschaut hat, um zu entscheiden, wann der neue Monat anfängt, konnte Shavuot auch einen Tag später sein, einen Tag früher sein. Ja? Es hat ein bisschen, je nach wie vielen Tagen der Monat Nisan und der Monat Iyar haben, wird das Auswirkungen haben auf den 50. Tag seit Pesach, welches Datum er hat. Das ist eine praktische Sache, aber vielleicht gibt es auch etwas anderes. Shavuot ist das Fest von Kabbalat HaTorah. Wie komme ich von der Befreiung aus der Versklavung, aus diesem doch, also Freiheit ist großartig, aber die kamen aus der unteren Schwelle der Gesellschaft. Und wie komme, gehe ich von dort zu Kabbalat HaTorah, dass ich die Torah in Empfang nehme, dass ich ein höchst geistiges Wesen werde? Na, vielleicht ist das hier ein wichtiger Bestandteil. Es geht über die Dankbarkeit. Es geht über die Anerkennung, dass das Gute, das ich habe, dass das ein Geschenk Gottes ist. Nicht immer glauben, ich habe das alleine gemacht. Ja? Oder wie man erzählt, dass Rothschild mal gefragt wurde, der Angelo Rothschild, der Gründer der Dynastie, hat ihn gefragt, wie ist er so reich geworden? Dann hat er gesagt, weißt du was? Ich habe viel Glück gehabt und auch ein bisschen Verständnis. Aber wenn ihr nur wusstet, wie viel das Verständnis, was für Verlust es mir gebracht hat. Also am Ende zu verstehen, ja, wir haben es nicht selbst gemacht. Der liebe Gott hat es uns gemacht. Und wenn wir das verstehen, kommen wir zu einem anderen Thema vom Abschnitt Emor und vom Abschnitt von letzter Woche Kedoshim, nämlich mit anderen zu teilen, zu verstehen, dass wenn wir Reichtum haben, dass das nicht alles nur für uns ist, sondern wir bekommen das in Obhut. Warum? Weil der liebe Gott glaubt, wir sind sehr gute Manager. Wenn wir Reichtum bekommen, dann kann man uns vertrauen, dass wir damit etwas ganz Gutes tun. Aber wir sind Manager, ja? Wir dürfen, weil wir gute Manager sind, kriegen wir auch ein gutes Gehalt. Aber am Ende geht es darum, dass Tzedakah, ja, ist nicht, ich mache so einen Gefallen, ich gebe ihm etwas von mir. Das ist so schwer, diese 50 Euro zu übermitteln oder 100 Euro. Nee, ich übergebe, was ohnehin Gott gehört, dass er teilen möchte mit den anderen Menschen. Ja? Und deshalb ist Tzedakah kommt nicht von, ist nicht, das Wort für Tzedakah ist nicht Chesed. Chesed ist allgemein für Wohltätigkeit. Und Tzedakah kommt von Zedek, von Gerechtigkeit. Und ja, es ist gerecht so, dass auch dass wir nicht die Benachteiligten vergessen, dass wir sie nicht aus dem Auge verlieren, sondern umgekehrt verstehen, dass wir mit denen teilen, weil es ihnen auch gehört. Und das sehen wir in zahlreichen Mitzvot. So, das war, was ich heute zeigen wollte. Und nächstes Mal, wenn wir dann fragen, kommen wir zu Mimochorata Shabbat, dass das ein Datum sein soll und nicht am Sonntag? Die Antwort ist, es gibt schon einen Hinweis darauf im Buch Joshua. Eine lustige Geschichte zum Schließen, oder nicht Geschichte, aber lustige Bemerkung. Es gibt ja noch immer Gruppierungen, die ihre Wurzeln im alten, traditionellen, bewährten, noch immer lebendigen Judentum finden oder das behaupten, aber allerdings eben nicht, wie wir Judentum leben. Und auch nicht, sie betrachten sich auch schon nicht mehr als Teil des ganzen jüdischen Volkes. Eine dieser Gruppierungen sind die Samaritaner. Es gibt im Schomron noch immer eine Gruppierung, die glaubt, die machen das richtige Judentum. Wir alle sind Abtrünnige, ja? Und wir haben ein Problem natürlich mit diesem Vers hier, weil die wollen Mimochorat Shabbat, wie die andere abtrünnige Gruppierung, wollen sie sagen, das ist am Sonntag. Und dann ist die Frage, welcher Sonntag? Die machen das eher später. Also nicht verbunden mit Pesach. Und was machen sie mit diesem Vers von Joshua? Und die Antwort ist, die Samaritaner haben das Buch Joshua nicht in ihr. Sie tun nicht anerkennen, dass ein Teil vom Tanach ist. Aber wir, die wir wissen, dass Joshua eigentlich zu den Propheten zählt, dass Joshua nicht nur gelebt hat, sondern das Buch ein Teil des Tanachs ist. Wir wissen, der Tanach gibt uns schon hier einen Hinweis. Es Sfirat Omer ist nicht nach Pesach, sondern fängt an in Pesach. Shavuot ist in Pesach eingewurzelt und thematisch verbunden. So, Yashar Koach.
Danke. Danke.